Ein herzliches Grüß Gott an all unsere Hausgemeindeleiter, an eure Gäste, Besucher, alle, die jetzt die Hausgemeinde schauen und dabei sind. Und wir danken dir, Vater, für deine Gegenwart, für dein Wort, was wir jetzt hören dürfen. Und dass du unsere Augen, unseres Herzens öffnest, dass wir erkennen können und hören und verstehen können, was du uns sagen möchtest. Danke, Vater, für deine Gegenwart. Er ist hier. Jesus ist hier bei uns und bei euch.
Ja, das Allerwichtigste in Zeiten wie diesen ist, weißt du wirklich, wer du bist? Was es heißt, ein Teil seines Leibes zu sein, Jesus dein Haupt, ein neuer Mensch zu sein, eine neue Schöpfung. Weißt du das wirklich? Lebst du auch danach? Handelst du danach? Und du wirst ein Leben haben und es in Fülle haben. So steht es geschrieben. Und um das geht's und darum fokussieren wir auch so stark darauf. Was hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns getan? Warum hat er gelitten für uns? Warum hat er sich hingegeben als Opferlamm und alle Schuld und Sünde auf sich genommen? Und was hat er in der Auferstehung und uns mitgenommen in der Auferstehung aus uns gemacht? Eine neue Kreatur. Wir haben darüber die letzten paar Wochen ausführlich gesprochen, gerade letzte Woche darüber gesprochen, dass der erste Adam, der von der Eva, der Adam, der erste Adam, hat die Sünde multipliziert. Er hat Hochverrat betrieben, hat die Todsünde auf sich genommen, ohne zu wissen, was er tat. Aber Gott wollte nicht, dass das ewig so bleibt. Er hat dann den zweiten Adam geschickt, Jesus, den Christus, den Messias. Er hat die Sünde getilgt und die Gerechtigkeit Gottes multipliziert. Drum heißt er auch der Erstgeborene einer ganz neuen Schöpfung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sich selbst in Jesus Christus dem Menschen gegeben hat, um für uns die Strafe auf sich zu nehmen und eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur zu machen. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, mit Christus gestorben ist und mit Christus auferstanden ist, ist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung und die Gerechtigkeit Gottes. Und warum es die Jungfrauengeburt geben musste und nicht ein Mann, denn Jesus zeugen durfte, darüber haben wir ausführlich letzte Woche gesprochen. Und ich möchte euch heute mal auf dem Epheser Kapitel 1 noch einmal zeigen, was er für uns getan hat und aus uns gemacht hat. Man kann nicht oft genug darüber reden, was er für dich getan hat, für mich getan hat und was er aus uns gemacht hat. Eine neue Kreatur, total neue Schöpfung. Man könnte auch sagen, ein neuer Mensch, aber das ist viel zu schwach formuliert. Er hat viel mehr gemacht als einen Menschen. Im Neuen Bund, im Neuen Testament, zeigt uns das so genau, was uns gehört, wenn wir Bündnispartner in Christus geworden sind. Und darauf möchten wir mehr fokussieren, weil das das Wesentliche ist des Evangeliums. Das ist eigentlich das Evangelium, die gute Nachricht. Wir wollen darauf fokussieren und nicht alle möglichen Dinge predigen und wollen das deswegen tun, weil wir wissen, dass die bisher etablierten Kirchen einfach das nicht so stark betonen oder überhaupt nicht betonen, sondern nur erwähnen. Und daher ist es so schwierig, diese Finsternis zu durchbrechen, die in dieser Welt herrscht, weil wir möglicherweise oft gar nicht wissen, was es heißt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Wir werden heute Epheser Kapitel 1 lesen und dann, wenn noch Zeit bleibt, vielleicht auch Galater Kapitel 1, beides Briefe von Paulus. Und die Annette hilft mir wieder dabei und wird wieder ein paar Verse immer wieder vorlesen aus der neuen Genfer-Übersetzung, die aus unserer Sicht bessere evangelische Übersetzung. Und ich lese wie immer seit 40 Jahren aus der katholischen Einheitsübersetzung, weil doch sehr viele Menschen, die uns zuhören, aus dem katholischen Lager kommen, so wie ich auch, und es auch eine sehr griffige Übersetzung ist. Sie wird nur nicht wirklich gepredigt und schon gar nicht betont. Es wird heute immer mehr eine Liturgie abgewickelt, ohne den Menschen wirklich zu sagen, was Jesus aus ihnen gemacht hat. Und darum tun wir das. Und wer uns zuhören möchte, ist herzlich eingeladen. Okay? Gehen wir zu Epheser Kapitel 1. Vers 1.
Fängst du an?
Ich nehme wieder die Lesebrillen, damit du besser hören kannst. Paulus, durch den Willen Gottes, Apostel Christi Jesu, an die Heiligen in Ephesus, die an Jesus Christus glauben. Vielleicht liest du die ersten zwei Verse und dann mache ich den dritten wieder weiter. Epheser Kapitel 1, Vers 1. Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn.
Okay, noch einmal. Vers 1, Paulus, durch den Willen Gottes. Nicht, weil er von einem Menschen dafür ausgesucht worden ist, sondern durch den Willen Gottes, Apostel Jesu Christi geworden. Und Paulus war ein großer Christenverfolger. Und auf einmal hat er in Apostelgeschichte Kapitel 9, kannst du es nachlesen, eine Offenbarung des Heiligen Geistes, die er uns wiedergegeben hat, weitergibt und die auch für uns sehr, sehr, sehr wichtig ist. Paulus durch den Willen Gottes, Apostel, ein Apostel von Jesu Christi, schreibt an die Heiligen in Ephesus und die Heiligen sind jene, die an Jesus Christus glauben, steht bei mir hier. Das sind die Heiligen, die nicht die, die im Vatikan als solche bezeichnet werden, möglicherweise auch, aber vielleicht nicht alle. Alle Heiligen, das sind du und ich und Annette und du, wenn du Christus in deinem Leben trägst, bist du ein Heiliger. Denn Heiligen sind die, die an Jesus Christus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also er beginnt gleich Gnade mit dem allerwichtigsten Wort, Gnade und sei mit euch. Friede sei mit euch. Erinnere dich daran, wie Jesus das erste Mal nach der Auferstehung seinen Jüngern erschienen ist im Obergemach. Friede. Hat er gesagt, grüß euch. Na, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Friede sei mit euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Friede sei mit euch. Und auch wir rufen euch zu, Friede sei mit euch. Friede mit Gott. Nicht Friede mit den Nachbarn, sondern Friede mit Gott. Gott hat uns, Jesus Christus hat, Gott hat uns mit sich selbst durch Jesus Christus versöhnt. Versohnt, haben ausführlich besprochen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dann lesen wir weiter im Vers 3, Annette. Und ich werde dich dann einfach mal unterbrechen, wenn ich wiederholen möchte.
Genau.
Okay?
Ja. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben.
Also das möchte ich gleich auch aus meiner Übersetzung lesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet. Nicht, er wird uns einmal segnen, er hat uns bereits gesegnet. Darum sprechen sich die Menschen auch Segen zu. Du bist gesegnet, wenn du in Jesus Christus bist. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Jesus Christus sitzt ja bereits zur Rechten des Vaters und wirst du später sehen wirst, wir sind sein Leib und sitzen mit ihm und haben so Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater. Positionell sitzen wir bereits zur Rechten des Vaters, weil wir sein Leib sind. Wir sind aber noch auf dieser Erde unterwegs, weil die Erde gehört ja auch zur Schöpfung Gottes und wir dürfen auf dieser Erde verschiedenste Dinge tun im Namen Jesu Christi und Vollmacht und Autorität, aber positionell sind wir bereits zur Rechten des Vaters. Weißt du, der König von England sitzt positionell am Thron von England. Aber wenn er in den Garten geht und schaut noch den Kaninchen oder was sonst für Haustiere hört, ich weiß es ja nicht, ist im Garten unterwegs, verliert aber deswegen nicht seine Position als König von England. So verlieren auch wir nicht unsere Position zur Rechten des Vaters, nur weil wir zufällig noch in dem erdlichen Körper auf dieser Erde unterwegs sind. Ist doch eh so leicht zu verstehen, oder? Okay, lesen wir weiter. Vers 4.
Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben.
Okay, ich möchte es jetzt aus der Einheitsübersetzung lesen.
Halleluja.
Anders formuliert, genau dasselbe. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder die verschiedenen Übersetzungen, Formulierungen, Übersetzungen genau betrachten, weil es das hilft, Offenbarungserkenntnis zu bekommen. Ja. Denn in ihm, Vers 4, in ihm, in Jesus Christus, hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Er hat uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Also du bist, sag mal dein Nachbarn, du bist älter als die Welt da draußen. So alt schaust du gar nicht aus. Nein, er hat uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Damit wir ein Leben in der Gerechtigkeit Gottes leben können. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden. Frauen sind auch Söhne. Steht doch im Galater Kapitel 3, dass in Christus nicht mehr Mann und Frau gibt, sondern alle sind eins in Christus. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nicht durch irgendjemand anderen, durch Buddha oder sonst jemanden, sondern seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Also wir sollen zu ihm gelangen, um seine herrliche Gnade so richtig auskosten zu können, Denn die Gnade Gottes ist so gewaltig, ein ganzes Paket. Ein Problemlösungspaket, haben wir schon so oft drüber geredet. Nicht nur Vergebung von Sünden, sondern Begnadigung heißt auch ausstatten mit allem. Man sagt nicht umsonst, ein begnadeter Redner, ein begnadeter Tischler, ein begnadeter Schuster. Du bist auch ausgestattet mit Talenten und Fähigkeiten. Gnade hat dich ausgestattet mit allen möglichen Dingen, die man auf dieser Erde brauchen könnte.
Und das ist ein Geschenk.
Und das ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk. Yes. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt, steht eh da. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich glaube, bist du her, hast du gelesen?
Habe ich gelesen, ja.
Durch sein Blut haben wir die Erlösung, wir haben die Vergebung der Sünden, egal was du angestellt hast, nach dem Reichtum seiner Gnade. Es ist etwas Unermessliches. Das Gnadenpaket, das hat er mit dem Blut erkauft für uns. Sein Blut dafür hingegeben. Weil manche sagen, billige Gnade, die Gnade war nicht billig. Er hatte sich selbst als Kaufpreis für uns bereitgestellt und hingegeben. Da kann man sagen, es ist eine billige Gnade, oder? Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Vers 8.
Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist.
So, durch sein Blut haben wir die Erlösung. Vergiss das nicht. Unterstreichen wir immer, dass er hat und haben wir, damit du wirklich ins Bewusstsein kommst, dass er es bereits geschenkt hat. Nicht vielleicht einmal schenken wird, wenn nichts zwischenkommt. Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt. Er hat uns auch mit aller seiner Weisheit beschenkt, mit der Weisheit Gottes. Nicht mit der Weisheit dieser Welt, sondern mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt. Und Vers 9, und hat uns, wieder hat uns, unterstreicht das hat uns, das Geheimnis seines Willens kundgetan. Das heißt, er hat dir gesagt, was deine Berufung ist. Was ist denn deine Berufung? Weil die Leute suchen jahrelang nach der Berufung, die Gott für sie hat. Aber weißt du, was seine Berufung ist? Er hat uns zu seinem Sohn berufen. Zum Sohn Gottes hat er uns berufen. Auch die Frauen hat zum Sohn Gottes berufen. Denn in Christus gibt es weder Mann noch Frau. Geist hat kein Geschlecht. Geschlecht gibt es nur im Hardware-Bereich und im seelischen Bereich gibt es ein paar Unterschiede zwischen Frauen und Männern, bist du draufgekommen, oder? So, Frauen haben ein paar Apps mitgekriegt, ein paar Softwarepakete, die sich schwer bedienen lassen von Männern. Aber die Liebe Gottes und die Weisheit Gottes hilft uns auch da dabei. Vers 8, durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan. Wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen. Da ist er gerade dabei. Er ist in dem Maße dabei, uns das zu zeigen, wie wir bereit sind, uns damit zu beschäftigen. bekommt auch die Offenbarungserkenntnis des Heiligen Geistes zu uns. Nicht nur Wissen. Wissen ist eine Hirnsache, aber Erkenntnis ist eine Sache des Herzens, Offenbarungserkenntnis. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen. Er hat in Christus alles vereint. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles. Schauen wir mal schnell zum Galater Kapitel 3, wenn wir schon bei der vom Verein sind. Im Vers 26, ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Auch die Österreicher, die Schweizer und die Deutschen, auch wenn sie uns lange Zeit was anderes vielleicht eingeredet hätten. Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Frei, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben, Kraft der Verheißung. Das war jetzt aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 26 bis 29. Damit uns das einfach klar ist. In Christus hat er alles, er hat beschlossen, in die Fülle der Zeiten heraufzuführen. Und in Christus, es ist vor 2000 Jahren geschehen, alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. Und wo bist du? Auf Erden, oder? Bist du auf Erden? In dem Maße, wie du bereit bist, dich damit zu beschäftigen, in dem Maße gibt dir Gott Offenbarungserkenntnis, um all das herauszufinden, wer du bereits bist, was dir bereits gehört im neuen Bund, dir bereits gehört im alten Bund. Wir sind im neuen Bund, wir sind Diener des neuen Bundes, steht im 2. Korinther Kapitel 4, glaube ich. In Christus alles zu vereinen, was im Himmel und auf Erden ist. Vers 11.
Amen. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben.
Ich lese da jetzt. Vers 11. Durch ihn sind, nicht werden wir, sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt, nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt. Und vergiss nicht, es sind keine Pläne, die sich Menschen machen. Der allmächtige Gott hat in seinem Willen, in seiner Allmacht beschlossen, es so zu verwirklichen. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Oh, das ist schön. Zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Wir leben in der Herrlichkeit Gottes und loben und preisen seine Herrlichkeit. Weißt, manche Leute glauben, Gott braucht den Lobpreis, weil er so gern gelobt wird. Nein, wir brauchen die Erkenntnis, die daraus entsteht, immer mehr zu erkennen, wer der Vater ist und wer wir sind, was er aus uns gemacht hat. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher auf Christus gehofft haben. Die ganzen Jahrhunderte vor Christi Geburt gab es so ständig Prophetien, Hinweise auf den neuen Bund, der kommen wird und alle Menschen, auch die Heiden, mit einschließen wird. Das kannst du alles im Alten Testament noch lesen, dass es so viele Prophetien gibt, dass er seinen Sohn schickt, um etwas ganz Neues zu machen. Das hat er vor 2000 Jahren getan. Und wenn du derzeit auf dieser Erde lebst, bist du hoffentlich dabei herausfinden zu wollen, was das ist, was der allmächtige Gott, der allmächtige Vater aus dir gemacht hat. Vers 13.
Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Vers 14. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen.
Also Vers 14 beschreibt die Genfübersetzung viel besser und ausführlicher, was es heißt, den ersten Anteil des Erbes zu empfangen. Gehen wir zurück nochmal zum Vers 13. Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört. Ich gehe davon aus, du hast schon mal das Wort der Wahrheit gehört, weil du schon einmal in eine Kirche, in eine christliche Kirche gegangen bist. Es gibt eh keine andere als eine christliche Kirche, weil Kirche heißt ja Leib Christi. Nur es ist ein Riesenunterschied, ob du christlich bist oder Christ bist. Ob du dich nur christlich benimmst oder aus Christus zum neuen Menschen geboren wurdest, eingetreten bist in den neuen Bund. Das ist ein Unterschied. Christlich sind sehr viele, Christen nicht so viel. Christen gibt es aber auch in allen möglichen christlichen Kirchen, sind sie unterwegs. Aber nicht alle, die am Sonntag in die Kirche gehen, können sich Christen nennen. Sie sind vielleicht christlich in ihrem Benehmen. Aber Christsein ist kein Benehmen, sondern die Natur Gottes in uns. Haben wir in der Bibelschule ausführlich gelernt und gelehrt. Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung. Durch ihn habt ihr das Siegel, habt, nicht werdet einmal. Immer das habt unterstreichen. Durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben angenommen habt, als ihr Jesus Christus in euer Herz eingeladen habt. Allen aber, Johannes 1,12, allen aber, die Jesus Christus aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Nicht allen, die ja hin und wieder sich christlich benehmen. Und dann Vers 14. Der Geist ist der erste Anteil des Erbes. Lässt du das noch einmal?
Vers 14.
14.
Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Wir sind ja Erben Gottes, Miterben Jesu Christi. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm und seiner Macht und Herrlichkeit beitragen.
Der Geist ist der erste Anteil, die erste Anzahlung des Erbes, das wir halten sollen, der Erlösung, durch die wir Gottes Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Weißt, wenn du den Geist als erste Anzahlung bekommst, hast du eigentlich alles bekommen. Weil Geist ist Ursprung auch aller Materie, steht geschrieben. Geist ist Ursprung aller Materie. Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch allein nützt nichts, hat Jesus gesagt. Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir halten sollen, der Erlösung, durch die wir Gottes Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit.
Amen.
Also in diesem bisherigen Gelesenen aus dem Epheser Kapitel 1 ist so wichtig, dass du das er hat oder ihr habt empfangen oder haben wir empfangen, unterstreichst. Wenn du zu denen gehörst, die sagen, nein, die Bibel, die hat 20 Euro gekostet, die kann man nicht herumschreiben da drinnen, herumstreichen drinnen, weil dann ist dir vielleicht das Papier wichtiger als die Botschaft. Es geht aber nicht ums Papier, es geht um die Botschaft, die dein Herz erfüllt, denn Gott selbst ist die Botschaft. Er ist das Wort.
Vor allem wird einem dann auch voll bewusst, was in die paar Verse er alles getan hat. Wenn du das anmarkierst, was alles getan ist und er gemacht hat, dann wird uns das so bewusst, wie viel das ist.
Genau, und dann braucht immer nur Danke sagen. Mhm. Er hat dir ja bereits alles gegeben, darum sollen wir ja immer mit Dankbarkeit und Gottvertrauen zum Thron der Gnade kommen und unsere Bitten einfach mit dem Vater besprechen. Und der Heilige Geist schenkt dir die richtigen Formulierungen. Der Heilige Geist lebte bereits in dir. Und nach Apostelgeschichte Kapitel 2, Pfingsten, wirst du sehen, dass es auch eine Fülle des Heiligen Geistes gibt. Und die steht uns auch zur Verfügung. Wir müssen registrieren, dass dies auch bereits geschenkt ist.
Abrufen.
Wir kommen sicher in den nächsten Wochen einmal auch zu diesem Thema. Mhm. Vers 15. Darum höre ich nicht auf.
Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken.
Es wurde Vers 15, 16.
Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Das war es 15, 16, ja.
Okay, darum höre ich nicht auf, steht bei mir, für euch zu danken. Warum kann er nicht aufhören, für uns zu danken? Weil dem Paulus bewusst geworden ist, was Gott bereits geschenkt hat, was in dem Gnadenpaket inkludiert ist. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Er hat gehört, dass die Epheser bereits in dieser Botschaft leben. Vers 17.
Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke.
Okay, ich lese mal bis zum Vers
19 war das jetzt, ja.
17, Vers 17 fangen wir an. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, der ein Gebet des Paulus spricht für die Epheser, weil er auch registriert hat, dass es noch ein bisschen an Offenbarungserkenntnis fehlt. Und weißt du, was wir tun, wenn wir registrieren, dass wir für jemanden beten sollen? Dann tun wir keine irgendwelchen Bettelgebete, beten für diesen Menschen, sondern wir beten für diesen Menschen diesen selbe Gebet, was da im Vers 17 ist. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch, oder gebe der Tante Mitzi, wenn du willst, den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. So kannst du für Menschen beten. Und dann den Eindruck hast, dass sie bisher noch gar nicht wissen, was es heißt, Christ zu sein. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit. Ui, Mein Vater ist der Vater der Herrlichkeit. Ist er auch dein Vater? Ist der Vater der Herrlichkeit auch dein Vater? Bist du bereits durch Jesus Christus mit deinem Vater versöhnt, zum Sohn Gottes geworden? Der Gott Jesus Christus, unser Herr, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Das ist sein Gebet. Herr, schenke dem Menschen den Geist der Weisheit und den Geist der Offenbarung, damit sie ihn erkennen, damit sie den Vater als Vater erkennen, Gott als Vater erkennen und damit sie Jesus Christus als ihr Haupt erkennen, dessen Leib wir sind. Wir lesen dann noch weiter. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Das ist auch noch ein Teil dieses Gebetes. Der Herr soll erleuchten die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, sag mal, zu deinem Nachbarn, damit du verstehst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Damit wir verstehen, ganz einfach, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, nicht werden einmal. Wir sind bereits berufen, Söhne Gottes zu sein und damit Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Wir sind bereits berufen zum Leib Christi. Damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Das habe nicht ich gedichtet, das steht hier in der katholischen Einheitsübersetzung. Und genauso steht es auch in der evangelischen Übersetzung. Damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes. Also das Erbe hat eine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist dein Erbe. Die Herrlichkeit seines Erbes, den Heiligen, das sind die, die Jesus Christus in ihr Leben eingeladen haben, schenkt. Und wie überragend groß seine Macht sich am Papst erweist. Oder am Bischof oder am so und so. Nein, wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist. Durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Ich meine, dafür braucht man wirklich Offenbarungserkenntnis. Das kann sich unser Hirn gar nicht vorstellen. Sie übersteigt unsere Erkennungsfähigkeit aus dem Hirn bei Weitem. Dazu brauchst du Offenbarungserkenntnis. Und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er hat sie an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf dem Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Und nach Epheser 2,6 sind wir mit Christus auferweckt worden. Nach Kolosser 3, Vers 1 sind wir mit Christus auferweckt worden. Und noch an mehreren Stellen wird uns gesagt, dass nicht nur Christus von den Toten auferstanden ist, sondern wir mit ihm. Er hat sie an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf dem Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Hoch über alle Fürsten und Gewalten, hoch über alle Mächte und Herrschaften. Wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärken. Vielleicht liest du jetzt mit 20 weiter.
20, ja. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab.
Derselbe Heilige Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckte, ist derselbe Heilige Geist, der in dir wohnt. Er hat keine Power eingebüßt, weil es so schwierig war, den Jesus von Toten aufzuwecken. dieselbe Power mit derselben Macht und Stärke lebt in uns. Er hat diesen Geist als Anteil, als
Anzahlung
in uns hineingelegt. Mhm. Die Frage ist, was tust du damit? Mhm. Tragst du nur spazieren den Heiligen Geist oder setzt du ihn auch ein? Er hat sie an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf dem Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Vers 21.
Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.
Genau, hoch über alle Fürsten und Gewalten. Jeder, der da draußen glaubt, dass er wichtig ist, der Teufel inkludierend, hat keine Chance mehr. Der Teufel ist besiegt worden vor 2000 Jahren durch den Heiligen Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und Christus hat den Preis bezahlt und der Heilige Geist hat ihn herausgeholt. Und wir mit ihm, du bist auferstanden von den Toten, wir sind mit ihm auferstanden von den Toten und sind mit ihm gemeinsam, er ist als Haupt, wir als sein Leib, zur Rechten des Vaters gesetzt worden. Hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen genannt wird. Wir leben zum Beispiel in der zukünftigen Welt. Da gibt es kein Ablaufdatum für den neuen Bund. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt. Lies du mit 22.
Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Gleich Vers 23.
Ja.
Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Amen.
Amen. Alles. Amen. Vers 22.
Halleluja.
Alles, sag mal alles.
Alles.
Hat er ihm zu Füßen gelegt.
Hat.
Jesus Christus besteht aus Haupt und wir sind sein Leib. Lesen wir gleich. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt. Und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Gemeinde, die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib. Wir sind sein Leib. Du bist Leib Christi in Christus, aus dem Geist Gottes geboren, mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Du sitzt mit ihm zur Rechten des Vaters. Stell dir das mal vor. Hast Vollmacht und Autorität.
Das Alte ist vergangen.
Sie ist, Vers 23, sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht. Und gehört die Erde zum All? Ich glaube schon. Mhm. Na, momentan hat man heute dem Teufel zu viel Raum gegeben, die letzten paar hundert Jahren. Dem Teufel zu viel Raum gegeben, weil die Christen nicht gelehrt worden sind, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha erledigt hat, getan hat und durch seine Auferstehung aus uns gemacht hat. Und derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, derselbe Heilige Geist, der seinerzeit über den Wassern gebrütet hat und die Erde geformt hat, so steht es geschrieben, ist derselbe Heilige Geist, den er in uns hineingelegt hat und am Pfingsttag noch einmal richtig ausgegossen hat. Es gibt keine zwei Heiligen Geister. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Die Frage ist, bist du dessen bewusst, wer in der ist, der in dir lebt? Im Korintherbrief steht, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16, glaube ich, oder 2. Korinther Kapitel 6, Vers 19, mehrmals steht es, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist, der über den Wassern gebrütet hat und die Erde geformt hat, stell dir diese Schöpferkraft vor, lebt in dir. Dieser Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Die Frage ist nur, weißt du das?